Okay, start the tape.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Two Club MotoGP Podcast. Heute mit dem Grand Prix von Malaysia, genau gesagt, den Rennen auf dem Petronas Sepang International Circuit. Wurde übrigens umbenannt, Serviceinformation dieses Jahr. Und Heide Witzka, ja, so würde man vielleicht jetzt mal kurz anfangen. Also was war denn da los an diesem Rennwochenende in Malaysia? Wir reden einfach von einem super engen Titelkampf, aber halt dann auch von Überraschungssiegern auf der anderen Seite. Da weiß man gar nicht, mit was man anfangen soll, aber ich weiß, mit was ich anfangen will. Und das ist nämlich zu fragen, Basti, mein alter Kompagnon, wie geht's dir?
Servus, auch wieder von mir. Ich freue mich, zurück im Podcast zu sein, im Club bei der Gang mit dem Dennis. Mir geht's sehr gut, vielen, vielen Dank. Wie du schon sagst, ein Wochenende, was mehr Spannung nicht zu bieten hat. Egal, ob es in der Moto2 war, ein neuer Moto2-Weltmeister oder in der Moto3, wo es auch noch um den Titelkampf geht, auch wirklich sehr spannend, wieder auch ein bisschen Historie geschrieben. Und natürlich, oh, Dennis, und natürlich der absolute König wieder zurück auf dem Podium. Oder eher auf dem obersten Treppchen. Das muss man jetzt mal hier so ein bisschen hervorheben. Also wie ihr wisst, ist nicht nur Fabio Quartararo mein Main Man, sondern auch jemand ganz anderes noch. Und der ist nach viel, viel Pech, Verletzungsphasen, wieder zurück auf der 1, Dennis. Was sagst du dazu, hä? Und wie?
Ja, ey, ich kann ganz easy, das war ja auch, sein letzter Sieg war ja in Aragon 2022, also das war eine lange Zeit jetzt, die dazwischen lag. Und wenn man mal überlegt, was er alles schon durchmachen musste, gerade in Portimao im ersten Rennen, wo er jetzt steht, ganz oben wieder, das ist eigentlich MotoGP-Moment, würde man schon fast meinen, oder?
Oh ja, jetzt hast du meinen MotoGP-Moment schon. Das war ganz klar mein MotoGP-Moment, fast geheult, ohne Scherz. Oh, so schön, ich habe mich so gefreut.
Wirklich?
Ihn. Ja.
Ja, safe. Aber du hast schon erwähnt, Petra Costa, neuer Weltmeister, der jetzt auch bald in die MotoGP einsteigen wird. Auch ein Riesenmoment, keine Frage, gerade wenn er noch so jung ist. Aber der Grand Prix heute, der war sehr denkwürdig. Ich muss aber auch sagen, der Sprint war nicht schlecht. Der Alex Marquez-Sieg hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
Das stimmt auf jeden Fall. Alex Marquez auch Hut ab, ey. Hätte ich nicht gedacht. Angeschlagen und dann doch so zurückgekommen. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und für ihn auch jetzt endlich mal die Ergebnisse, die er von Anfang an schon haben wollte. Und ich denke, mit ihm und seinem Bruder hat Cresini nächstes Jahr eins der Top-Teams. Aber es wird ja noch spannend. Also wir haben ja gedacht, okay, so langsam geht's dazu, dass alle Teams ihre festen Fahrer haben, alle sicher sind für nächstes Jahr, aber jetzt kommt da jemand ganz Neues bei Honda ins Gespräch, Dennis. Ich glaube, wir machen jetzt ganz erstmal unser MotoGP-Moment, das Zeittraining, und dann gehen wir später nochmal ein, aber ich glaube, die meisten wissen nämlich schon, um wen es geht.
Ja, man kann ihn auch nicht übersehen, weil er so ein langer Lachs ist. Luca Marini, neuer Kandidat für den Platz bei Repsol Honda. Ich meine, man hat jetzt nur noch ein paar Wochen Zeit bis zum Test, wo ja eigentlich dann ein zweiter Fahrer höchstwahrscheinlich mal draufsteigen soll. Aber dazu später mehr. Qualifying. Aufbauend darauf kommen wir erstmal zum Qualifying. Ich würde mal das Q1 machen, weil das hat mich schon ziemlich bewegt, was dort vorgefallen ist mit Franco Morbidelli und Marc Marquez. Ich glaube, beide haben sich da nicht mit Ruhm bekleckert und haben eigentlich ihren gesamten Samstag und damit auch vielleicht das Rennen kaputt gemacht. Also nochmal zusammengefasst. Im ersten Run, Franco Morbidelli zieht Marc Marquez auf eine gute Runde. Dann ist man im zweiten Run wieder zusammen rausgefahren. Aber diesmal wollte Morbidelli sichtlich nicht, dass Marc Marquez sich da irgendwie dranhängt. Und dadurch waren die Beta aus dem Rhythmus raus. Die haben keine Verbesserungen mehr geschafft. Morbidelli war 15. Marquez sogar nur 20. Also brutales Ding gewesen. Und ich denke mal, also Morbidelli hat davon gesprochen, dass Marc Marquez so ein bisschen so sehr disrespectmäßig das gemacht hat, weil er halt gesehen hat, dass er das nicht machen soll. Er hat es aber dennoch weiter fortgeführt, das sein Verhalten. Bist du da bei Morbidelli, dass das halt jetzt auch schon wieder so eine kleine Grenze überschritten wurde?
Boah, ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Ich kann Ich kann die anderen aber auch verstehen, weißt du? Marc Marquez hängt sich überall dran und irgendwann hat man auch die Schnauze voll, weil du willst deine Runde für dich fahren und nicht wissen, okay, gut, jetzt ist der vielleicht einen Tick schneller hinter mir, weil du weißt ja, wie eng es ist und ich schaff's vielleicht nicht in Q2. Und da kann ich ihn schon irgendwie verstehen, dass er so Spielchen eingeht. Andererseits ist halt auch wieder blöd, weil es geht ihm halt die kurze Zeit im Qualifying flöten, ne?
Genau, gerade bei so einer langen Runde von über fast, also knapp unter 2 Minuten, da ist der Zeitverlust so enorm, wenn du da eine Runde in Satz sitzt, dann fehlt dir das natürlich hinten raus. Ich kann mich da auch entsinnen an meine Pocketbike-Zeiten, weil da war es so, wenn man sich ein Hinterrad gesucht hat, man hat gemerkt, okay, der Vordermann möchte das nicht, dann hat man halt das auch akzeptiert und ist weitergezogen. Aber das ist halt jetzt so ein Disrespect, wie Frank Modelli das beschrieben hat, das kann man schon so dem ist zutreffend. Das war eigentlich so die große Headline vom Q1. Wer weitergekommen ist, das war ja die eigentliche Sache. Digian Antonio und Enea Bastianini, beide auch nur getrennt von 0,08 Sekunden. Beide in den 57er-Bereich vorgedrungen. Enea Bastianini soll ja dann auch eigentlich die Headlines schreiben im Verlauf des Wochenendes, aber die sind dann ins Q2 weiter. Und Basti, wenn man jetzt mal in das Q2, die Top 6 schaut, wow, ich stehe nur rot im wahrsten Sinne des Wortes.
Du sagst es schon, richtig rot und wird auch gefährlich für nächstes Jahr, weil, wie wir alle wissen, Marc Marquez wechselt zu Crisini Ducati. Und wenn wir uns das gerade mal anschauen, die Top 6 komplett Ducati. Die einzigen zwei Nicht-Ducati-Fahrer diesmal, Digian Antonio und Johann Zarco auf Platz 11 und 12, okay, mal abgesehen von Bautista, der auf Platz 17, nee, auf Platz 22, sorry, der auf Platz 22 ist, ist das eigentlich schon eine Machtdemonstration, muss man ehrlich so sagen, weil, wenn wir sehen, auf Platz 6 Marco Bezzecchi nur 0,3 hinter der Polezeit von Banaya, dann auf Platz 5 Luca Marini, auf Platz 4 Alex Marquez, dann Enea Bastianini nur 0,09 hinter Pecco Bagnaia und damit erste Front Row 2023. Marini auch mit der 11. Top 6 2023 und Martinetta 8. Top 3 und jetzt kommt sogar die 18. Pole in der MotoGP für Pecco Bagnaia. Also Ducati schreibt wirklich Geschichte, Geschichte, Geschichte. Wir kannten es ja früher Geschichte mit, egal wenn es war, Troy Bayliss oder wen man auch immer kennt, Casey Stoner, mehr oder weniger Valentino Rossi, und jetzt wirklich diese Ära mit diesen neuen jungen Fahrern, egal ob es Pecco Bagnaia ist, ob es ein Martin ist, Bastianini, Marini, Bezzecchi, das sind wirklich die Jungs, die jetzt die neuen Rekorde aufstellen und es auch hier zeigen. Also Top 6 in Q2, ich sag mal so, wenn wir auch die Rennen geguckt haben, ein Binder, ein Miller, ein Vinales, Quartararo, ich sag mal, Aprilia ist die letzten Rennen komplett abgeschrieben. Also da fehlt mir so komplett der Zug irgendwie. Nach dem letzten Podium von Maverick Vinales, Aleix Espargaró sehen wir dann auch nur in Q1, packt es nicht in Q2. Da läuft es auch nicht und auch wieder ein Wochenende zum Vergessen. Also ich muss ehrlich sagen, wir hatten ja immer diese Rede, wenn Motorrad noch konkurrenzfähig ist und auf dem Niveau von Ducati ist es Aprilia, aber wir müssen ehrlich festhalten, Ducati ist eine eigene Liga.
Also seit diesen Überseerennen auf jeden Fall. Ich hätte jetzt noch gedacht, dass KTM so in Europa noch mithalten konnte. Zum Beispiel jetzt Red Bull Ring war ein gutes Rennen oder Jerez. Aber ich glaube, die machen jetzt gerade so ein bisschen das durch, was Aprilia letztes Jahr durchgemacht hat, wo halt Übersee im letzten Jahr nicht so viel zusammenlief und man eher nur schlauer aus der Situation rausgegangen ist. Was ich bei Aprilia aber finde, ich habe mir mal jetzt auf die Sprint und Rennen mal zu kommen. Ich habe mir mal die Rennstartsnummer angeschaut. Die wurden nämlich vor dem Grand Prix nochmal bestraft. Im Sinne von, dass die bei ihrer Kupplung wieder was zurückbauen mussten. Ja, die hatten nämlich so in Red Bull Ring, Barcelona, so in der Zeit hatten die da nochmal ein Update gebracht. Und das mussten die jetzt aber wieder zurückbauen. Und komischerweise waren die Rennstarts jetzt auch wieder richtig schlecht, in Anführungszeichen. Und komisch ist auch, dass man vermutet, dass KTM ebenfalls an der Kupplung ein bisschen rumgespielt hat. Zumindest waren ja die Raketenstarts von KTM ja immer sehr beachtlich. Und ich habe mir jetzt mal Thailand und Malaysia angeschaut und beide Rennstarts, also alle 4 Rennstarts waren durchweg nicht gut. Ja, sie haben jetzt nicht utopisch viel gewonnen, aber auch jetzt nichts verloren, so in dem Sinne. Also der Vorteil, der da bestand, ist sogar noch weniger geworden. Und wenn man weiß, der Rennstart entscheidet gerade viel über Sieg oder Niederlage, dann ist es vielleicht auch ein Indikator dafür, warum es gerade so aussieht, wie es aussieht. Und das in einem Sprint, wenn man mal schaut, 4 Ducatis in den ersten 4. Ja, du, da kann man einfach nichts machen. Also ich würde vielleicht mal mit dem Rennsieger anfangen. Alex Marquez, wow, einfach nur wow. Woher denkst du, kam dieser Leistungsschub oder wo denkst du, siehst du jetzt so im internen Ducati-Duell oder wie in den ganzen Ducati-Fahrern, wenn man die mal so vergleicht, wo siehst du da im Ranking Alex Marquez, so auf welcher Stufe ist er da unterwegs?
Ja, das ist eine Scheißfrage. Dennis, das ist eine absolute Kackfrage. Weil ich muss ehrlich sagen, egal wer es von diesen Jungs ist, es hatte jeder dieses Jahr seine Highlights, es hatte jedes Jahr jeder seinen Moment. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir Platz 1 und 2 haben, das wird sich mit dem Meistertitel entscheiden zwischen Jorge Martin und Banaya. So, wenn es um Platz 3 geht, können wir einen Bezzecchi nennen, der jetzt auch gerade Dritter ist. Kann ich aber auch Luca Marini nennen, der Superleistung zwischenzeitlich gebracht hat. Kann eher Bastianini jetzt nennen, der auch einen Sieg hat, ein super Rennwochenende gebracht hat, auch Einzelergebnisse hatte und kann er einen favoritischen Antonio nennen, der aufs Podium gefahren ist, Pole Position und, weißt du, das ist eine Kackfrage. Also, ja, es könnten die alle sein, deshalb da jetzt irgendwie zu sagen, der ist Erster, Zweiter, wir haben ganz klar zwei Top-Ducati-Favoriten, das sind Martin und Banaya. Aber der Rest von denen sind immer Leute für die Top 5, Top 6.
Also mit Hinblick auf die ersten zwei stimme ich dir zu. Bei der 3 sehe ich Bezzecchi. Und dann würde ich
für. Aber auch Leistung, die er jetzt bringt, ist auch nicht mehr prickelnd.
Ja, das Sprint vielleicht nicht, aber da war er halt im Rennen zum Beispiel mit Platz 6 gut reingekommen.
Ja, klar, aber was ist jetzt, guck dir an, Alex Marquez und Nea Bastianini, wo wir gesagt haben, okay, das sind jetzt nicht mehr so die Favoriten, weil du ja sagst, Bezzecchi ist dein Platz 3. So, jetzt gucken wir aber in das Hauptrennen rein. Ich sag mal, Nea Bastianini und Alex Marquez waren eine Liga. Nea Bastianini gewinnt das Rennen mit 16 oder 17 Sekunden Vorsprung vor Marco Bezzecchi. Also, ja, das ist jetzt vielleicht nur das Rennen, aber ich finde, wenn du nach der Tabelle gehst, ist Bezzecchi ganz klar die Nummer 3 und hat auch natürlich auch die Highlights gebracht. Aber ich finde, da jetzt fest zu sagen, Bezzecchi ist, ja, keine Ahnung, DJ Antonio auch Top-Rennen gefahren heute, auch gestern im Sprint nicht so souverän, dafür heute besser. Aber wenn ich überlege an Australien, da waren die Top, da kam nichts von Bezzecchi. Es hatte jeder so seine Highlights heute und die einzigen zwei, die halt wirklich konstant sind Martin und Manaya.
Also ist es so, dass die ersten zwei, wie gesagt, je nachdem, wer jetzt Weltmeister wird, und dann ist es eigentlich schon fast ebenwürdig von 3 bis 8.
Auf jeden Fall.
Okay, alles klar. Also ich hätte nur gesagt, dass Bezzecchi für mich der drittbeste dieses Jahr ist und ab dann
ja, kann man schon auch so sagen, aber ich finde, im Moment fehlt mir halt einfach noch die Leistung von Bezzecchi. Jetzt ist halt wieder diese Frage, hätte Fahrradkette, was wäre gewesen, wenn Bastianini nicht den Sturz hätte? In Portugal, was wäre gewesen, wenn nicht die Scheiße? Vielleicht wäre der dann Dritter, weil Bastianini war, wie ich am Anfang der Saison schon gesagt hatte, einer für mich der Titelkandidaten. Weil wenn du heute siehst, was er geleistet hat, das machst du nicht, wenn du nicht das Potenzial hast, das umzusetzen. Und auch ja, so vorführen.
Die haben halt einen Riesenschritt gemacht von Thailand zu Sepang, was halt daher kam, dass die Daten von Thailand nochmal verglichen haben. Da haben die mehr oder weniger einen Test draus gemacht aus dem Grand Prix. Und das, was früher seine Stärke war, die Bremsphase, war jetzt halt mehr oder weniger das Problem geworden. Und da haben sie halt dann bei der Motorbremse eine Änderung gemacht. Dann hat er halt angefangen, mit der Daumenbremse mehr zu regulieren. Und siehe da, das ging halt durch die Bank weg auf. Also die Zeit im Q1 war schon schnell, haben wir ja schon gerade gesagt. Und dann erste Front Row, jetzt einen Rennsieg im Grand Prix geholt. Der ist jetzt halt, ich weiß nicht, ob er zurück ist.
Ich hoffe, da kommt jetzt noch mehr. Also ich fand das so geil heute,
ja.
Dennis. Ich hoffe, da kommt noch viel mehr jetzt.
Denke ich auch. Ich denke, bei Alex Marquez, weil er halt jetzt diesen Sprintsieg geholt hat, der kann nächstes Jahr nur noch profitieren von seinem Teamkollegen. Ja, der bekommt die Benchmark vom Sportlichen her in seine Box und damit auch die Daten von ihm. Und ich glaube, da kann er dann aus erster Hand noch mehr lernen, dieses Motorrad zu bändigen. Und der wird richtig gefährlich nächstes Jahr, wenn er dann eine 23er Ducati bekommt, finde ich.
Das wird wild. Das wird richtig, richtig wild. Kommen wir aber jetzt erstmal zur Fragerunde, Dennis. Oder Aufwärmrunde. Da steht, du willst diesmal fragen.
Ich habe eigentlich keine Fragen vorbereitet.
Ja, dann mache ich das. Dann frag ich mal. Dennis, dein Name ist Luca Marini. Du bist der Halbbruder von Valentino Rossi. Hast eine super Verbindung zur VR46 Academy und hast eine super Verbindung natürlich zu deinem Halbbruder Valentino Rossi und bist in den Schlagzeilen gerade derjenige, der am meisten verbunden wird mit dem Wechsel zu dem Team, weshalb dein Halbbruder seinen 10. Weltmeistertitel nicht gewonnen hat. Wie würdest du dich fühlen, wie gehst du damit um und warum würdest du diesen Schritt zu Repsol Honda machen, mit welcher Begründung?
Boah, gibt's keine richtige eigentlich. Also es ist so diffus, diese Situation, weil er sagt im einen Atemzug so, ja, ich brauche halt ein Projekt, mit dem ich gewinnen kann. Ich meine, da sieht ja auch seinen Fortschritt. Und andererseits will er halt auch gern Werksfahrer sein. Und ich glaube, da prallen gerade zwei Welten aufeinander. Einerseits dieses Wunschdenken, Werksfahrer zu sein, aber das halt mit dem schlechtesten Motorrad, was gerade im Feld ist. Interessant fand ich nur, dass Rossi, glaube ich, gestern ein Foto hochgeladen hat in seiner Story mit seinem Manager aus Repsol Honda Zeiten noch. Also, wenn er das jetzt, also wollte schon so ein bisschen das befeuern. Aber ich würde ihn gern dort sehen, ehrlich gesagt. Ja, also ich finde, er ist das beste Prospekt für Honda, was die Entwicklung von dem Motorrad in, auf längere Hinsicht angeht. Er hat genügend Erfahrung jetzt schon, ist schon länger jetzt am Start in der MotoGP. Ist sehr analytisch in seiner Arbeitsweise, das könnte auch noch mit hilfreich sein. Und gegenüber Di Gianantonio ist er halt der bessere Fahrer, ganz klar.
Das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Aber ich muss ehrlich sagen, er hatte so ein, zwei Argumente, wo er gesagt hat, ja, bis jetzt haben immer nur kleine Jockel da drauf gesessen. Luca Marini ist relativ groß gewachsen. Er will 2 Jahre, so wie es aus, wie man es hört, er will 2 Jahre haben, Entwicklungsjahre, um dann zu sagen, okay, gut, wir machen jetzt ein Jahr, wo wir setzen. Mein Papa hat gesagt, was gar nicht so verkehrt ist, er hofft, dass er das Motorrad, oder er will das Motorrad so auf sich anpassen, dass es für ihn passt. Vielleicht ist es auch gar nicht verkehrt, dass er so groß ist, weil auf einmal wird die Fahrcharakteristik eine ganz andere als bei Marc Marquez. Marc Marquez, der immer Probleme hat, weißt du, in den Kurven, weil er so klein ist und er probiert. Und Luca Marini, für den die Kurven ja eher einfacher sind, weil er größer ist, anders sich bewegen kann. Das sind ja immer, ist immer Fluch und Segen, groß oder klein zu sein. Siehe Alvaro Bautista mit dem Zusatzgewicht jetzt in der WSBK. Ich glaube, so schlecht kann das eventuell gar nicht sein. Jetzt, Honda ist ja auch nicht blöd. Honda hat gemerkt, dass ihr System nicht mehr so funktioniert. Ihr Bike holt sich jetzt einen Luca Marini und muss auf lange Frist ein komplett neues Konzept erstellen. Und das vielleicht mit einem Fahrer, der das Große und Ganze schon weiß. Mit einer Erfahrung von Ducati kann vielleicht nicht so verkehrt sein.
Vielleicht könnte es aber auch schwierig werden, wenn Zarco dann noch mit am Bruder ist, weil er ist ja das komplette Gegenteil zu Marini und eigentlich das, was gerade so Marc Marquez repräsentiert, mit ein bisschen weniger Hang-Off oder einer anderen Art und Weise. Und bin ich gespannt, ob man da beide Rennfahrstile aufgrund der Ergonomie unter einem Hut bringen kann. Das sehe ich halt noch relativ schwierig. Aber ich meine, die haben jetzt von den Ingenieuren her aufgestockt. Das war jetzt in Misano zur Geltung gekommen. Da waren sehr viele neue Gesichter am Start. Die werden höchstwahrscheinlich das Konzept nochmal neu auffahren müssen. So wie es jetzt steht, kann man, glaube ich, nicht eine Evolution draus machen. Meint auch John Mir dazu. Aber der ist zum Beispiel auch schon relativ groß, wenn ich mir das gerade so richtig überlege. Der ist ja auch ein relativ großer Fahrer. Eigentlich passt das.
Ja, hast du schon recht. Aber es ist halt nochmal, ja. Aber Mir hat keine Erfahrung auf einer Ducati. Und ein Marini und ein Zarco kommen von der Ducati und könnte vielleicht hilfreich sein für die Entwicklung von Repsol Honda. Weil sie ein Motorrad bauen, was Marini fahren kann und ein Zarco. Beide haben auf dem Ding schon gewonnen.
Marini hat noch nicht gewonnen.
Noch nicht?
Glaube ich. Nee.
Dann wird es aber Zeit.
Ich weiß. Es wird langsam Zeit, genau. Da hast du es schon gut erkannt. Jo, aber coole Frage. Ich finde es ein interessantes Thema, aber es ist ja noch nichts bestätigt, aber es wird schon so kommen höchstwahrscheinlich.
Da die sehr umfangreich war, kommen wir zur zweiten, damit letzten Frage. Wenn du Fermin Aldeger wärst, noch ein Jahr Moto2 und zeigen, dass du Weltmeister werden kannst oder den Schritt in die MotoGP zur VR46 wagen?
Ich hole die Meisterschaft.
Echt?
Und nächstes Jahr ist sowieso alles nochmal neu gemischt, wird alles nochmal neu gemischt, weil Verträge laufen aus und dann hast du vielleicht sogar nochmal mehr Auswahl und kannst dir vielleicht noch ein besseres Bike grabben. Auch wenn es schon mit das Beste ist.
Das stimmt.
Stark, 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 stark. Aber Fermin Aldeger, guter Sieg wieder.
Sau der stark, ist wirklich
gerade. Kann man nichts machen gerade gegen ihn. Der ist halt wirklich mit 18 Jahren so locked in. Du kannst nichts gegen ihn gerade beanstanden. Mal schauen, wie lange sein Run noch laufen wird.
Bis Ende des Jahres.
Ja, denke ich auch, ja.
Aber ich muss ehrlich sagen, schon ein bisschen enttäuscht von Pedro Acostas Meisterfeier.
Ich fand die ehrlich gesagt
nicht so. Ja, einerseits kann ich verstehen unter diesen heißen Temperaturen, hitziges Rennen. Aber ehrlich gesagt, emotional hat es mich jetzt nicht so gekickt.
Also was mich damals richtig gekickt hat, war das von Sandro Cortese, was aber halt auch ein Deutscher war.
Ja.
Dann fällt mir immer ein Fabio Quartararo.
Auch übel, guck mal, dem sein Weltmeistertitel, was sie da. Klar, du kannst jetzt nicht vergleichen Moto2 mit MotoGP, aber es war was ganz anderes von den Emotionen her, weißt du. Ich fand das bei Acosta so ein bisschen schade, ja, der fährt da hin. Dann sind da nur so 3-4 Leute von KTM, von dem Team. Und dann läuft er da auf so einem Teppich, da sind dann die 4 Jahre, die er da war. Und neben seinem Shark, was ja geil ist, macht er dann seine Bilder, kriegt seinen Helm, dann rotzt er auf den Boden oder auf den Teppich, weil er fast kotzen muss. So, fand irgendwie, keine Ahnung, war eher Erschöpfung, eine Helmübergabe mit Erschöpfung als so, ja, man kann es jetzt von beiden Seiten sehen, war ein hartes Rennen und so, klar, aber irgendwie fand ich, das war nur noch Business. Das hatte nicht mit ausgelassenem Feiern zu tun erstmal. Weißt du, was ich meine? Wenn ich Weltmeister, dann würde ich über die ganze Strecke Burnouts ziehen, würde komplett eskalieren. Weißt du, was ich meine? So,
Das ist so eine Pflichtveranstaltung, die man noch machen muss.
Ja.
Weil es halt jeder macht, so nach
dem Prinzip. Und von ihm haben wir auch so, keine Ahnung, so, mir kam es so vor, okay, nächster Titel, jetzt geht's in die MotoGP, aber Moto2-Titel, wenn ich überlege, bei Augusto Fernandes, bei seinen Krimi-Emotionen oder Izan, der Moto3, ich fand irgendwie, da war ein bisschen mehr, es ist ja nicht einfach nur ein Moto2-Titel, weißt du, es ist ein Moto2-Weltmeistertitel und du gewinnst mit so viel Vorsprung, da würde ich eskalieren, ich würde überall, ich würde mit den Fans, auch wenn ich richtig platt wäre, hätte irgendwo in meinem Körper nochmal so, ja, man kann es nicht vergleichen, ich bin jetzt kein Überseerennen gefahren, aber sie hatten jetzt auch 2 Wochen Pause, ich würde da Burnouts drehen zum Vergasen. Ich würde das Ding jubeln, bis der Motor platzt, so ungefähr, ne?
Ihr müsst euch vorstellen, Basti Ubel ist von den Celebrations her auch ein ziemlicher Profi, also stand in der Sachskurve nach, glaube ich, Rennen 2 war das, und er hat komplett eine Alaola-Welle animiert mit der gesamten Sachskurve. Brutal, der Typ.
Wahnsinn, wirklich. Vielen Dank. Nee, aber egal wie. Kommen wir zurück zum Thema, Dennis, zum Hauptrennen heute. Und zwar war das, wenn wir ehrlich sind, eigentlich ist das Hauptrennen schnell erklärt. Weil so spannend war es jetzt nicht. Also das können wir eigentlich ganz schnell durchgehen. Ich würde sagen, du machst gerade mal bis Platz 7. Und dann können wir dann noch ein bisschen drauf eingehen, aber die meisten, die es auch geguckt haben, das war jetzt kein Wahnsinnsrennen, wo wir sagen, das war hochspannend. Also ehrlich gesagt war das so ein Rennen zum Wachwerden, Einschlafen.
Ja, also ich hatte zwischenzeitlich mir einen Wecker gestellt, damit ich nicht nochmal einschlafe. So, das war, die ersten Runden waren super spannend, keine Frage. Vom Start weg, Jorge Martin versucht, riskiert, geht in die erste Kurve rein, geht weit und Inea Bastianini sieht da die Chance, zwischen Pecco und Martin sogar noch durchzuschlüpfen. Und ab dann hat das Rennen dominiert, hat sogar mit 1,5 Sekunden Vorsprung gewonnen. Vor Alex Marquez, der rundum ein super Wochenende hat, er war ja schon am Freitag schnellster, dann Front Row im nee, Platz 4 im Q2 Sprintsieg und dann sogar noch diesen zweiten Platz jetzt reingeholt im Grand Prix. Und dann hast du halt diesen Titelkampf gehabt. Pecco gegen Martin. Ich fand interessant bei Martin, dass er halt in Indonesien geblieben ist. Oder hat einen Urlaub noch in Indonesien gemacht. Er ist nicht nach Europa zurückgekommen. Und er meinte halt, dass ihm diese Woche Abstand nicht so gut getan hat. Er mag es eher, im Flow zu sein, direkt von dem guten Gefühl, den man im Grand Prix 1 hatte, im Grand Prix 2 gleich wieder anzugreifen. Und er hat halt Zeit zum Nachdenken gehabt. Und ich glaube, das war so eine Sache, die hat man am Freitagmorgen gemerkt. Der ist halt recht verhalten gefahren und er meinte auch, ja, am Freitagmorgen habe ich mich noch nicht so wohl gefühlt, das war okay. Ist auch im Q2 gestürzt zum Beispiel und da ist er dann mit über 7 Sekunden hinter Pecco ins Ziel gekommen. Wow, 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 wow. Also man kann immer noch nicht sagen, wer Weltmeister wird, aber ich glaube, heute war so ein Tag, wo man denken könnte, der Run von Jorge Martin hat aufgehört. Oder wie siehst du das? Wie hast du diese Titelkampfdynamik wahrgenommen?
Ja, wie du schon eigentlich beschreibst. Einen hat die Woche gut getan, siehe Fermin Aldeguer, dem anderen wieder nicht. Das Ding ist noch nicht durch.
Definitiv nicht.
Wo wir auch wissen, ein Jorge Martin, der mit den Temperaturen eher mal zu kämpfen hat, ich glaube, war heute auch so ein Faktor. Er sagte auch im Gespräch mit Pecco, ich hatte nur Probleme und war einfach nicht. Egal wie, der Punktestand ist fast gleich geblieben. Was ja erstmal nicht so verkehrt ist für Jorge Martin. Ein Sturz, ein Fehler und die Weltmeisterschaft sieht für den einen oder anderen gut aus. Ich muss ehrlich sagen, ja, das Ding ist noch nicht durch. Um aber nochmal aufs Renngeschehen zu kommen, Jorge Martin mit 7 Sekunden auf Pecco dann einfach abgeschlagen. Er musste es dann irgendwann akzeptieren, wusste, okay, heute ist nicht mehr drin. Ich schätze mal, er hat einfach gepokert. Vielleicht passiert ein Pecco noch einen Fehler, er kommt näher, Zweikampf, irgendwas passiert. Hat vielleicht darauf gepokert und gesagt, okay, nach hinten ist so viel Abstand. Ich nehme einfach jetzt die Punkte mit. Alles, was ich jetzt mehr riskiere und wegschmeiße, siehe, wo waren sie in Buriram, ist vielleicht ein Fehler für die Weltmeisterschaft. Deshalb denke ich, hat er gesagt irgendwann, okay, gut, ich kann es nicht mehr halten. Ich fahre es einfach zu Ende.
Ja, es könnte auch so ein 4. Platz sein, der sich zum Schluss auszahlt, weil er halt Schadensbegrenzungen betrieben hat. Und was diese Tire-Pressure-Thematik angeht, da steht es ja jetzt 1-1. Ne? Pecco hat diesmal die Strafe erhalten. Jetzt liegt es daran, passiert irgendwas in Katar oder Valencia und die sind beide innerhalb von 3 Sekunden. Dann wird es nochmal kritisch. Was übrigens ein Ding ist, die Analyse dauert circa 1 Stunde. Das heißt, dazwischen liegen die Siegerehrung, Pressekonferenz. Also man glaubt die ganze Zeit, man wäre auf dem Podium gewesen und höchstwahrscheinlich kann man dann nochmal ins Podium verlieren. What the fuck?
ist schon krass, ne? Dass du dann so viel hin und her machst und tust, ist schon abartig. Nach so einem Rennen, wo du eigentlich platt bist, am liebsten erstmal irgendwie eine Massage, was essen, trinken, in eine Sauna, was auch immer, runterfahren, kommt erst nochmal eine halbe Stunde, Stunde anschließend Pressekonferenz. Da schon abartig.
Ist für Reifendruck für dich so ein Ding, was dich jetzt mehr nervt als Zuschauer? Oder nimmst du das neutral wahr? Es nervt, ja, oder?
Also wenn ich überlege, wir in der Meisterschaft, wenn einer mit 2,1 Bar das Rennen gewinnt, ist er schnell. Wenn einer mit 1,8 Bar gewinnt vorne, ist er schnell. Wenn einer vorne mit 2,5 Bar gewinnt, ist er schnell. Und dann hat er das Rennen gewonnen. Weißt du, was ich meine? Und ich finde, man muss da irgendwo... Ja, okay, die geben eine Differenz vor, aber... Das ist für mich so, es hat ja funktioniert, weißt du, wir sind gefahren, es hat geklappt und das ist für mich Geschiss, das ist für mich Schikane. Also ich finde das scheiße, ehrlich gesagt, ich finde das voll unnötig, weil...
Denn, ja, Jorge Martin zum Beispiel meinte nach dem Sprint, dass ihn das richtig nervt, weil die haben halt strategisch gedacht, dass er halt einen besten Start haben wird und dann kann er vorne wegfahren und wird kein Problem mit dem Reifendruck haben. Pustekuchen. Er war halt dann in der Gruppe drinne, dadurch ging sein Reifendruck noch höher und es wurde demnach zu hoch, damit er noch Performance haben kann. Er hat zu hohen Reifendruck dann gehabt. Und warum misst man eigentlich? Naja, man will halt diese Reifenschäden, die vielleicht entstehen könnten, vermeiden, weil halt diese Belastung der Reifen immer weiter gestiegen ist in den letzten Jahren. Und Michelin hat keinen Bock auf irgendwelche PR-Schäden und die MotoGP hat keinen Bock, dass irgendein Fahrer hinter der Barrikade liegt, weil er halt einen Reifenplatzer hatte.
Kann ich verstehen, aber... Leute, wenn du In der Gruppe hinter einem Herfesten im MotoGP bist du der Gestrafte. Fangen wir an von, du hast extrem viel Windschatten beim Anbremsen. Das heißt, du hast so einen Überschuss, du musst viel mehr zusammenbremsen. Dann hast du viel weniger Kühlung der Bremsen, Reifendruck und. Eigentlich bist du, wenn du hinter einem herfährst, der größte Depp.
Genau, und das wird immer schlimmer. Das ist ja so eine Negativspirale. Der Reifendruck geht ja immer weiter hoch. So, was musst du machen? Du musst Abstand nehmen. Dann nehmen wir halt das Racing raus. Wow, danke dir.
Oh Mann.
Ich habe ein bisschen rekonstruiert oder mir dann Gedanken gemacht, wie das eigentlich so alles schief gehen konnte. Deshalb, also kurz, wenn man mal überlegt, so 18, 19, wenn man mal auf die Ducati schaut, da ging ja viel mehr Aero noch mal rein. So, das wurde ja dann aus den kleineren Flügeln, wurden schon wieder richtig große Partien. Dann kam der Lockdown 2020. Das hieß, Michelin hatte schon erkannt, dass das Problem kommen wird und hatte schon an stressresistenteren Vorderradreifen gearbeitet mit Einführung für 2021. Ging jetzt aber nicht mehr aufgrund des Lockdowns. Dazu kam dann noch, dass die Motorenentwicklung eingefroren wurde. Das heißt, die Teams mussten reagieren und sich Gedanken machen, wie man anderweitig Performance rausholen kann. Demnach die Devices kamen und noch mehr Aero. Dann wurde, sage ich mal, dieser 21er Reifen, der kommen sollte, über Bord geworfen. Man hat dann nochmal neu gestartet, auch dadurch, dass dann der Lockdown weg war. Und jetzt soll bis 2025 soll erst der neue Reifen kommen. Das heißt, nächstes Jahr werden wir diese Reifenthematik weiter noch haben und erst 25 wird es besser. Und da ist die Frage, wer ist schuld? Ist es jetzt der Umstand durch den Lockdown? Ist es Michelin, weil sie so lange brauchen? Ist es die Dorna, weil sie 5-jährige technische Zyklen haben? Oder sind es die Werke, die halt die ganzen technischen Neuheiten gebracht haben? Also ich denke, da gibt es keinen richtigen Schuldigen. Das ist halt eine sehr komische Kooperation aus 5 Jahren, die jetzt so in letzter Zeit passiert ist.
Das stimmt auf jeden Fall. Aber ich denke halt einfach, die entwickeln so schnell, die leben so schnell heute, die Teams. Da muss auch ein Reifenhersteller schneller entwickeln und arbeiten, um Reifen dann halt zwischendrin reinzubringen, die halt mehr aushalten.
Aber vielleicht auch auf den Kosten von nicht geprüften
dafür haben Punkten, sie, denke ich, genug Testfahrer. Vielleicht und die das auch täglich testen und machen. Deshalb ist für mich keine Ausrede.
Ich glaube, da sollte man auch seitens der Dorna einfach mehr, ja, Testmöglichkeiten einräumen. Gerade, dass man sagt, okay, man nimmt sich die Testteams mit und die werden mit Michelin zusammengeworfen und dann wird halt einfach mal einen ganzen Tag lang Reifen getestet.
Besser wär's,
oder?
Aber naja, so ist es. Dennis, kommen wir zu...
Ich würde noch schnell, genau, bis zu 7, genau. Hat sie gesagt. Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli. Wir haben in den ersten 7 2 Yamahas. Das sind noch die besten japanischen Werke. Hat mich das aber gefreut.
Oh ja.
Mensch.
Mich auch.
Wow. Aufholjagd übrigens. Also Quartararo kam von Position 8 und Morbidelli von 15. Also das muss man auch erstmal schaffen. Also
auf jeden Fall das. Und da musst du noch sagen, ist für mich Yamaha gerade so die zweitbeste Marke auch. Quartararo macht aus dem Ganzen im Moment echt viel, auch die letzten Rennen schon. Okay, war jetzt ein bisschen hochgeholt vielleicht, KTM noch. Aber wenn ich es jetzt sehe, Brad Binder raus aus dem Rennen, Jack Miller nur auf Platz 8. Jack Miller ist für mich mit die größte Enttäuschung dieses Jahr. Es hört sich blöd an, er war immer auf Platz 8, 9, mal 7, mal 5. Aber er hat nicht das gebracht, was sich erwartet haben. Und Yamaha hat einen Top-Job gemacht. Also, wie soll ich sagen? Quartararo holt echt alles raus aus dem Motorrad, was man rausholen kann, aber ist halt einfach nicht gut genug, um Rennen zu gewinnen.
Nee, ich denke mal, die fordern den Reifen jetzt auch nicht mehr so stark. Das war vielleicht in Austin auch noch der Fall, aber ich glaube, die haben jetzt mittlerweile so den Dreh raus, wie die das Setup gestalten müssen, ohne dass der Reifen zu sehr beansprucht wird in der Bremsphase. Und deshalb konnten die auch durch die Bank weg so attackieren und das halt am Anfang des Rennens, aber auch am Ende des Rennens waren die noch so attackierfreundlich. Also das muss man vielleicht mal ein bisschen beobachten, ob die dann in Katar und in Valencia auch nochmal so Akzente setzen können. Aber Spaß machen sie auf jeden Fall. Und die Rennpace auf 20 Runden war deutlich besser als die auf 10 Runden. Also die sind auch so ein Paket für die langen Distanzen, nicht so für einen Sprint, finde ich.
Das stimmt. Dennis, das war die Rennanalyse. Kommen wir auch schon zu den Awards. Wenn ich Dennis Fahrer das Wochenende sehe, kann ich verstehen, aber nicht nachvollziehen. Dennis, erklär uns doch mal, wer bitte dein Fahrer des Wochenendes ist.
Ja, also ich habe Alex Marquez genommen. Also die Statline liegt auf der Hand. Platz 4 im Quali, Sprintsieg, Platz 2. Das ist ein super Ergebnis, was man von ihm eigentlich nicht so richtig erwartet hat. Er hat zwar schon mal einen Sprintsieg in Silverstone geholt, aber der war nach Enea Bastianini auch an diesem Tag die Messlatte. Ja, er hatte halt diesen Grand Prix, hatte Enea Bastianini halt schon noch einen Vorteil gehabt, aber das war das Wochenende vom Alex Marquez eigentlich.
Da bin ich diesmal nicht agree, sondern ich habe Enea Bastianini als Fahrer des Wochenendes, einfach ein dritter Platz im Qualifying, ein vierter im Sprint und den Rennsieg am Sonntag, Dennis. Push like a bastard. Back on the first place. Oh, ich freue mich so sehr für den Kollegen. Ohne Scherz. Ich freue mich unendlich, dass der das gewonnen hat. Und hoffe, dass es den nächsten Rennen vielleicht nochmal so weitergeht. Nochmal ein Podium oder so. Herrlich. Also es ist für mich ganz klar Fahrer des Wochenendes. Nach dem, was alles passiert ist. Und deshalb für mich die Nummer 1.
Nach allem, was passiert ist und was wird noch passieren? Wo denkst du, wird das Management jetzt tendieren? Hält man ihn bei Ducati oder wird jetzt im Tausch gemacht mit Jorge Martin?
Denke ich nicht.
Ich habe mir meine Gedanken gemacht, das macht absolut keinen Sinn, die irgendwie zu tauschen. Das ist personeller Schaden für Pramac, weil man halt seinen besten Fahrer verliert. Für Enea Bastianini mentaler Schaden. Dann hast du dann rechtlich gesehen das Problem, die ganzen Verträge aufzulösen oder das halt erstmal geltend zu machen. Genau. Du gibst deinem Nummer-1-Fahrer das größte Problem, seinen Titelrivalen in die Box. Und es sind keine zwei italienische Fahrer mehr. Es ist jetzt ein italienischer und ein spanischer Fahrer. Das macht auch keinen Sinn.
Das stimmt.
Also du machst das nur für kurzfristigen Erfolg. Du kannst mit Enea Bastianini bei einer langen Saison, nächstes Jahr kommen wird, kannst du genauso die Erfolge einfahren, finde ich. Ja,
und du kannst keine Teamorder fahren, wenn es mal was sein sollte, weil beide wollen Weltmeister werden, Martin und Pecco. So.
Boah, Enea Bastianini im Sprint drin hat nicht attackiert. Und das hat er vielleicht auch gemacht, um sich ein bisschen einzuschleimen. In Zarco zum Beispiel musste es in Australien nicht machen, weil er wird Pramac verlassen.
Ja.
Aber Enea war schneller als Pecco und er hat nicht attackiert, fand ich gut.
Kommen wir auch schon zum Fahrer unterm Radar. Haben wir eben schon drüber gesprochen, Dennis, ganz einfach. Franco Morbidelli und Fabio Quartararo für uns die Fahrer unterm Radar. Ich denke, da ist alles gesagt. Genauso wie Team des Tages oder bestes Team mit Ducati erklärt sich eigentlich schon von selbst.
Ja, ich habe vielleicht nur noch bei Thema Ducati eine Service-Info zu Alvaro Bautista, falls man sich gefragt hat, warum war er jetzt nicht mehr so auf der Höhe. Der hatte bei den Testfahrten in Jerez, die nach dem letzten Rennen stattfanden, einen üblen Crash gehabt und der hatte jetzt keine Verletzung am Nacken, aber der hatte halt einen steifen Nacken, in Anführungszeichen, wenn nicht sogar noch schlimmer. Und das Komische war, in der Bremsphase in Kurve 1 war alles gut, da war der on point unterwegs, aber in der Bremsphase der letzten Kurve zum Beispiel hat er fast eine Sekunde verloren und der hat es halt keinem erzählt, keiner Presse und auch nicht mal seinem Team, die ja schon im Voraus hingereist sind und so. Also deshalb muss sein Ergebnis, er ist jetzt im Sprint 22. geworden und im Hauptrennen 17. kann man nicht für voll nehmen, weil der war gesundheitlich so angeschlagen, dass es eigentlich ein Wunder ist, dass er überhaupt gefahren ist. Nur so als
Crazy.
Ding. Crazy wird auch Katar Flutlicht trennen zum Ende der Saison. Ah, ich weiß nicht, für wen die Sterne aufgehen werden. Ich denke aber, dass momentan das Pendel wieder so ein bisschen bei das Pendel ist bei Pecco, finde ich, momentan.
Aber Mr. Katar ist Jorge Martin.
Dachte ich mir auch schon. Der hat seine allererste Pole in der MotoGP-Torte geholt. Ich glaube, beim zweiten Rennen oder so war das.
Erstes Podium.
Und das Podium auch noch. Aber ich habe heute zum Beispiel einen Pecco gesehen, der auch richtig gut austeilen kann. Der hat vielleicht auch ein bisschen Kontakt gesucht, weil er halt auch ein Arschloch sein kann. Aber wie er im ersten Sektor dann außenrum an Pecco, an Jorge Martin vorbei ist, boah, ich hatte Gänsehaut. Das war so ein gutes Manöver.
Ah, ich denke mir einfach, es bleibt spannend. Das ist schön für uns, dass sich der Weltmeistertitel noch nicht entschieden hat, sondern dass sich noch ein bisschen verzögert. Ich denke, wir dürfen uns auf Katar freuen, Dennis. Das letzte Nachtrennen für dieses Jahr und somit auch das einzige.
Genau.
In der Formel 1 kann man das jetzt nicht sagen, aber bei der MotoGP das erste und das letzte Nachtrennen für dieses Jahr. Normal kennt ihr Katar immer als erstes Rennen, jetzt ist es, oder als zweites, jetzt ist das vorletzte Rennen. Wir freuen uns, seid gespannt, es geht direkt Schlag auf Schlag weiter, nächstes Wochenende in Katar. Dennis, bis dahin, drop the mic.
Ciao. Ciao.